Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Foodie und Brudi, neben mir sitzt die wunderbare Brit und in der heutigen Folge haben wir Song Lee zu Gast. Er kam mit 10 Jahren aus Korea nach Berlin und war im Sticks und Sushi und im Nikkei 9 in Hamburg und wo er jetzt gerade ist, was er so macht, was er gerne isst, erfahrt ihr heute. Foodie und Brudi kommt jeden Dienstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, YouTube und lasst einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Wenn ihr auf Wein steht, dann checkt mal Terroir Aniletten aus, das ist unser Schwester-Podcast, da chill ich mit Willi und wir gönnen uns den ein oder anderen Drink rein. Natürlich nur Wein. Und jetzt viel Spaß!
Curly, weißt du eigentlich, was ich am allerliebsten esse?
Nein.
Ich hätte jetzt erwartet, du sagst Döner. Ja, Döner ist geil, aber was ich noch viel geiler finde, ist koreanisches Essen.
Alles außer Fried Chicken, nehme ich an.
Alles außer Fried Chicken.
Was gibt's denn da alles?
Du hast Bibimbap, du hast Kimbap, du hast geile koreanische Pancakes. Das so geile Würzpasten, Kimchi. Kimchi.
Kimchi ist schon geil, aber ich ist schon geil. Aber ich finde in Maßen und als ich noch in der WG gewohnt habe, hat meine Mitbewohnerin, Shoutout Marussia, manchmal so Kimchi, glaube ich, selber gemacht. Digga, und es hat so gottlos gestunken einfach. Ich schwöre dir, Mann, du hast so den Kühlschrank aufgemacht und du dachtest, du bist durch eine Katze einfach gestorben oder mehrere, Alter. Das war so crazy. Und ich finde bei Kimchi ist das krass, wie, also das schmeckt schon anders, wie das halt riecht in bestimmten, ich weiß nicht mehr, was für ein Zustand das schon erreicht hat, aber es war auf jeden Fall wahrscheinlich schon die Third Stage Fermentation am Start. Auf jeden Fall.
Muss eine Suppe draus machen.
Hab mich das echt geschickt, wie das riecht und wie es schmeckt. Das ist ja bei vielen Sachen so. Ist ja bei Käse manchmal auch, dass der ein bisschen krasser riecht, als er schmeckt. Ja. Aber Kimchi in Maßen finde ich gut. Das ist ein Bibimbap. Das ist mit Reis mit so Ei drauf oder so, ne?
Nee, das, also da kannst du alles drauf machen. Also das ist eigentlich so eine Schale mit Reis. Und dann hast du ganz viele verschiedene Sachen. Also meistens hast du da Fleisch dabei.
Sehr gut.
Verschiedene Gemüsesorten, Rettich, Kimchi, kannst du auch ein Ei drauf machen. Karotte, Gurke.
Die machen ja schon so auf sehr viele Sachen so ein Ei drauf, oder?
Ja, jein. Also, geht.
Nicht? Was machen die denn aber? Also Kimchi ist schon sehr oft dabei am Start, oder? So als Beilage auch einfach,
Kimchi
oder?
Kimchi ist immer dabei. Das Ding bei koreanischer Küche ist halt, dass es einfach super gesund, weil mega viel Gemüse dabei ist und immer Reis und du halt die ganzen fermentierten Sachen, also ne, Kimchi ist ja fermentiert, ist halt saugut für die Darmflora bei den meisten Menschen. Es gibt auch welche, die das nicht vertragen, aber das ist halt, ja, immer richtig fresh.
Kimchi, Kimchi, Kimchi. Wir sollten mal eine eigene Kimchi-Folge machen. Ja. Dass ich auch mal richtig Bescheid weiß darüber.
Lass uns eine Folge über Kimchi machen. Können wir meinen Kumpel Hadi einladen. Der macht auch Kimchi selbst.
Und schickt dir immer seine Korean Chicken Bilder.
Der Hadi, der schickt mir ganz oft Bilder, wenn er koreanisch für seine Family kocht. Ja, das ist ein bisschen abgefahren.
Hast du auch schon mal koreanisch gekocht?
Nee.
Traust du dich nicht?
Ja, ich liebe das zwar. Too viel aber cultural das ist nee.
Appropriation oder so.
Nee, tatsächlich habe ich manchmal einfach keinen Bock, so viel zu schnibbeln. Weil ich glaube, das, was halt die koreanische Küche ausmacht, ist auch so die Diversität von 10.000 verschiedenen kleinen Sachen, die dann da oben drauf kommen. Und ich weiß noch, Hadis Mama, die haben bei mir auch immer so Kochabende in meinem Café gemacht. So Korean Barbecue haben wir gemacht oder auch so koreanischen Abend. Und da hast du halt einfach sau viele verschiedene Zutaten, ne? Und das Ja, finde ich einfach auch sehr anstrengend, ja, selbst zu machen.
Das verstehe ich.
Aber die Bohnenpasta habe ich mir jetzt geholt, weil ich da so ein geiles Nudelgericht gemacht habe, weil ich irgendwo auf Instagram ein Reel gesehen habe, aber das war jetzt nicht explizit koreanisch, aber die Doenjang-Paste habe ich mir dafür gekauft.
Was für eine Paste?
Doenjang.
Doenjang.
Doenjang, Doenjang.
Okay, das klingt schon mal tasty.
Ja, super viel Umami-Flavor.
Ja, ich bin gespannt, was Song Lee heute mitgebracht hat und was er von Kimchi hält. Ob er immer so ein bisschen dabei hat, so im Geldbeutel oder so.
Ich habe immer ein kleines Gläschen in meiner Hosentasche.
Kennt ihr diese Mini-Sriracha-Dinger für, nee, für einen Schlüsselanhänger? Da gibt es so Mini-Dosen, Mini-Fläschchen, dass du immer ein bisschen Sriracha dabei hast.
Geil.
Weil es gibt ja auch Leute, die da eine starke Abhängigkeit von entwickelt haben.
Ritschratsch-Soße, wie Ricky sagen würde.
Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen,
Lass mal reinhören,
was Song zu erzählen hat. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Song Lee, der Typ, der einfach eine krasse Bilderbuchkarriere als Koch hingelegt hat und sich als Koreaner bestens mit Sushi auskennt. Hi,
hallo.
Schön, dass du da bist.
Bonjour, bonjour, moin moin.
Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Ja, freut mich, dass ich hier bin und ja, ihr habt das sehr, sehr schön gemacht hier alles. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf euch.
Ja. Ja. Wir bereiten uns ja im Optimalfall immer sehr gut auf unsere GästInnen vor.
Tatsächlich. Habe ich mitbekommen.
Wir geben unser Bestes. Und ich habe tatsächlich kaum einen Artikel über dich gefunden, der nicht begann mit: Song Lee kam mit 10 Jahren aus Korea mit seiner Mutter nach Deutschland. Und ich frage mich, ob du das überhaupt noch hören kannst, ob das irgendwie...
Ja, das kommt ja von mir.
Ja, ob das so krass ja auch deinen Werdegang bestimmt hat oder ob du sagst, ja gut, ist halt meine Story, aber ich bin jetzt hier und koch halt geilen Scheiß. Darum sollte es gehen.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob mich das beeinflusst oder wie auch immer. Ich bin mit 10 hergekommen und damals mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Meine Mutter war früher übrigens halt hier als Krankenschwester, wie alle Koreanerinnen älterer Generation, also die erste Generation. Und sie ist dann aber zurück nach Korea, hat geheiratet, ganz brav Kinder bekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, Deutschland, warum eigentlich nicht? Und ja, es hat mich natürlich viel beeinflusst, halt hier aufzuwachsen. Ich denke nicht mehr in Koreanisch, sondern ich denke natürlich in Deutsch. Ich träume in Deutsch, weißt du? Ja. Und ja. Ich rechne in Deutsch. Also.
Steuerfinanzamt, Steuern.
Und am Anfang solltest du ja auch so eine, ich sag mal, typisch deutsche Karriere als Maschinenbauer ansteuern. Ist das richtig?
Das hast du auch irgendwo gelesen?
Ja.
Britta hat mit deiner Mutter telefoniert.
Mit meiner Mutter telefoniert. Ja, wollte ich nur meine Mutter glücklich machen. Das war das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, ich muss nach dem Abitur mich irgendwo immatrikulieren, ob TV, TU, genau, TU war das, am Ernst-Reuter-Platz.
Ja, Technische Uni, oder?
Technische Universität, genau. Und dann habe ich mich tatsächlich nach dem Abi mich dann da immatrikulieren lassen. Und es gab, also, weiß ich nicht, ich habe einfach Maschinenbau gewählt. So großes Interesse zum Studieren hatte ich eigentlich nicht. Aber ich habe dann tatsächlich für, weiß ich nicht, wie viel waren das, 60 Euro oder sowas, habe dann für Semestergebühren, ne? Kriegst du dann so eine Karte, kannst du umsonst BVG fahren. Ja. Das war super, für 6 Monate. Ja. Ne? Und dann habe ich meiner Mutter diesen Ausweis gezeigt, Mama, guck mal, ich bin hier, TU, Student. Sie so, ah, ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Das war's, aber ich bin nie hingegangen, leider.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Tatsächlich, nach 6 Monaten später habe ich einen Brief bekommen von TU. Das habe ich auch aufgemacht und da stand drin, sie sind exmatrikuliert. Habe ich meinen Kumpel angeweilt, Dicker, was ist denn das? Exmatrikuliert. Ja, du bist rausgeflogen. Wie? Bin ich kein Student mehr? Nee. Bist du nicht hingegangen? Bist du jetzt kein Student mehr? Ach so, okay, gut. Das habe ich meiner Mutter nicht erzählt. Ja, so war das, ne?
Aber wie kommst du von Maschinenbau zum Pizzabacken?
Du hast meinen Lebenslauf durchgelesen?
Ich sag doch, wir recherchieren äußerst gründlich.
Ja, also ich war ja tatsächlich wirklich neben der Schule, habe ich immer gejobbt. Ich war jung und brauchte Geld. Ich brauche immer noch Geld, aber ich war jung und brauchte noch mehr Geld. Ne? So. Und habe einfach gejobbt halt, ne? Hier und da. Ich habe im Altersheim am Wochenende habe ich Frühstück gemacht. Um 6 Uhr musste ich dann da antanzen und Frühstücksservice machen für die alten Leute. Krass. Weißt du? Dann kam so der Wagen hoch auf dem Trolley und dann jedes Zimmer, also die älteren Herrschaften, hatte immer, hey, ich will Schusterjung, ich will das. Also jeder hatte sein Frühstück so am Start. Ne? Und das musstest du dir merken.
Ja, klar.
Und also ich war eigentlich immer irgendwo in der Gastronomie halt schon. Weiß nicht, wie alt war ich denn da? 15 oder so habe ich da, glaube ich, 16 oder so angefangen. Dann habe ich, also es war auch schwierig, ne, weil da, du gehst ja mit Freunden weg, Wochenende willst lange schlafen. Dann habe ich dann durchgemacht und bin da hingegangen um 6 Uhr morgens. ja. Und dann habe ich auch in allen Fastfood-Kette-Läden auch mal komplett durchgemacht. Also mit 16 Burger King durftest du auch mit 16 anfangen. McDonald's war erlaubt ab 18. Ach, was? Ja, da war ich mit 18, habe ich dann gewechselt, weil dann gab es, glaube ich, 50 Pfennig mehr oder so.
Bei McDonald's?
Ja, ja. Ja, krass. Ja, 50 Pfennig oder so gab es da mehr. Ja, und dann halt diese Studiumsgeschichte, das war ja dann halt so auf Papier. So. Mhm. Aber undercover war ich dann halt bei einem Kumpel im Märkischen Viertel in so einem italienischen Laden. Little Italy hieß es. Ja. Also italienisch, ne?
Zongle, der Undercover-Koch.
Ja, und da habe ich angefangen als Spüler. Tatsächlich. Also ich habe gesagt, ey, Digga, ich brauche einen Job. Kann ich da irgendwas machen? Der meinte, ja, komm, kannst spülen. Aber wir haben keine Maschine. Also Spülmaschine.
Okay. Das ist alles mit der Hand.
Ja, ja, kein Problem, ich zeig's dir, wie es geht. Und dann da angefangen und er hat mir gesagt, du, ich geb dir 2 Wochen und dann wirst du das hassen. Und ich wollte natürlich, weißt du, so, wenn einer dann sagt, ey, du, ja, ich hast nur 2 Wochen,
dann hast du 3.
Ja, dann mache ich 3 daraus. Ne? Dann wurde es tatsächlich 2 Monate daraus, also etwas länger. Meine Hände waren so aufgeschwollen. Jeden Tag, ne? Tausende, Millionen von Tellern und Besteck und so. Ich konnte meine Finger irgendwie nicht mehr bewegen, waren alle so spröde und so, ne? Und dann bin ich tatsächlich nach Hause gegangen und habe dann so in eine Schüssel Nivea-Creme reingemacht und habe dann so beiden Händen.
Krass,
wirklich.
Echt?
So rein, so, oh, okay.
Krass.
Ja. Und dann ist der Pizzabäcker ausgefallen, dann hat er gesagt, ey, willst du mal ein bisschen Pizza versuchen? Und so bin ich dann halt so reingerutscht halt, ne? So, okay, ein bisschen Pizza gemacht. Und dann ist der Koch ausgefallen, willst du ein bisschen Pasta schwenken, Pasta gemacht, so ein bisschen gegrillt und so weiter. Und ja, so bin ich dann in diese Szene reingerutscht, sage ich mal. Ja. Ja,
wie das halt so ist, ne? Wenn du einmal drin bist,
kommst du nicht mehr raus. Ja, wenn du einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Kommst du nicht mehr raus.
Ja. Aber das ist ja dann auch schon so ein krasser Switch zu sagen, okay, du hast irgendwie als vom Tellerwäscher zum
nicht Millionär.
Hotel-Küchenchef zu sagen, ich mache hier ein bisschen Pizza und ich schwenke ein paar Nudeln. Ja. Und jetzt bewerbe ich mich im Hyatt.
Ja.
Das kam dir dann dachte so, ja, kann man mal machen.
Oder? Ja, das war ein Schlüsselergebnis für mich in diesem Laden. Und zwar, wir hatten Praktikanten. Also Azubis, die im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr da waren.
Bei Little Italy.
Little Italy, genau. Und die kamen dann und haben dann 2 Wochen Praktikum gemacht, die mussten, weiß nicht, du gehst ja in anderen Läden irgendwo Praktikums machen. Ja, und dann haben die mich irgendwie vollgequatscht mit, soll ich das in Chiffonade schneiden, in Julien und so weiter. Und ich kannte die ganzen Wörter nicht. Also ich war da schon Koch halt, ne, ganz normal. Und irgendwann wurde ich dann halt so auch Küchenchef. Aber ich meine, ja, so...
War ja mehr als Autodidakt Laden. Sozusagen.
Du hast genau, ja, genau. Ich habe einfach nachgeäfft, halt, was, ja, was mein Vorgänger so gemacht haben. Ah, so macht er das, okay, dann mache ich halt auch so. Ne? Vom Kochen einfach gar keine Ahnung gehabt. Ne? Einfach, okay, Kochen ist einfach so zusammenmischen, das und das zusammen, ein Finger davon, zwei Finger davon. Ja. Und dann haben die mich vollgequatscht mit irgendwelchen Fachwörtern. Das hat mich voll angekotzt irgendwie. Ich habe nichts verstanden. Also, was willst du von mir? Dann guckst du ja nach, ne? So. Und okay, ich habe irgendwie Nachholbedarf, weil wenn Azubis mich fragen und ich darauf keine Antwort habe, ist das ein bisschen peinlich. Ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich gedacht, so, ich muss diesen Weg irgendwie gehen, weil es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht in der Küche. Also was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, dass du einfach so sein konntest, wie du bist. Weißt du? Also es ist ja anders, weil du zum Beispiel halt im Service arbeitest, also Gästekontakt hast. Kannst du natürlich auch so sein, wie du bist. Ne? Aber in gewissen Levels oder wie auch immer, du gibst es ja auch ein bisschen anders halt. Mhm. Weißt du? Du hast eine gewisse, ja, so in Anführungsstrichen Maske halt auch auf, wo du ja halt mit den Gästen halt, je nachdem, wie die Gäste ja auch drauf sind, stellst du dich ja darauf ein, was ja auch vollkommen richtig ist. Und ich fand's cool, in der Küche einfach so zu labern und so zu sein, wie du eigentlich bist halt, ne? Und das fand ich dann halt immer cool. Da habe ich auch meinen besten Kumpel sozusagen kennengelernt, den Dominik. Und der war damals halt auch schon der Küchenchef. Und von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Beziehungsweise er hat mich richtig gepusht halt, ne? Song hol dies, Song hol das, Song hol dies, Song hol das. Ich konnte irgendwann, habe ich... wie heißt das, meinen Namen gehört, obwohl er gar nicht gerufen hat. Ich so, was? Was soll ich holen?
So nachts.
Ich hab gar nichts gesagt. Ja, ich hab gar nichts gesagt. Ja. Und genau. Und so habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, okay, ich will unbedingt diesen Weg gehen. Und versuche dann halt dann mit 26 Jahren war ich schon alter Sack eigentlich für eine Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich vom Hyatt eine Zusage bekommen. Und dann bin ich hingegangen. Das war so Auswahlverfahren, so richtig noch 150 Bewerbungen. Früher hatten wir ja andere Zeiten. So, ne? Mhm. Dann daraus wurden selektiert irgendwie 15. Dann saßen wir da.
Krass, echt.
Und dann der hier Küchendirektor mit anderen Küchenchefs da Fragen gestellt. So richtig wie dann Recall und so, ne?
Echt vor allen anderen noch?
Ja. Also da, ich ja, weiß noch, wir waren 15 Leute in einem Raum. Da hat er zu jedem Einzelnen so Fragen gestellt. Wieso, weshalb, warum willst du Koch werden und so weiter, ne? Okay, alles klar. Ich war so voll, so wie sagt man so, okay. Wie muss ich was formulieren, sagen, dass ich den Job bekomme oder den Ausbildungsplatz bekomme. Also damals wirklich war so. Heutzutage musst du ja kämpfen für einen guten Azubi, ne?
So, ja.
Der sich bewirbt. Ne? Ja, und dann wurde ich dann von denen tatsächlich, glaube ich, da war 150 Bewerber oder so, haben die drei genommen und dann war ich halt dabei.
Krass.
Ja, ich war so glücklich, so oh krass. Ich darf im Hyatt Kochausbildung anfangen. Ne? Ich weiß noch, da hat die Personalchefin mich vor dem Wochenende angerufen am Freitag, gesagt, ja, du hast den Ausbildungsplatz.
Jetzt kein Wochenende mehr.
Ja, und schönes Wochenende, und schönes Wochenende wünsche ich dir. Ich so, yeah! Ja, ja, und so habe ich dann da angefangen, eine Ausbildung zu machen.
Und wann hast du deiner Mama gebeichtet, dass du eine Ausbildung machst?
Ja, genau zu dem Zeitpunkt. Also erstmal musstest du 6 Monate Praktikum machen. Ne? Also du hast einen Ausbildungsplatz bekommen, aber unter der Voraussetzung 6 Monate Praktikum und dann fängt dein Ausbildungsjahr an. Ja, ja. Und wenn du dich bewiesen hast 6 Monate lang, ne, kannst du, also es gibt ja auch andersrum, ne? Du kannst dich ja auch entscheiden und sagen, nee, penetrieren möchte ich mich eigentlich nicht, eigentlich so die nächsten 3 Jahre. Aber mir hat es ganz gut gefallen so. Und ich habe gesagt, okay, und die haben auch gesagt, ja, kannst du weitermachen, und dann hat meine Ausbildung angefangen da.
Hyatt hat auf jeden Fall das beste Club-Sandwich der Stadt.
Ey, du weißt nicht, wie viele Club-Sandwiches gemacht habe ich da. Ja, ja.
Das war, glaube ich, das erste krasse Hotel, wo ich in Berlin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Übernachtet habe, weil ich war da auf Tour mit, das ist aber schon sehr lange her,
ja.
Mit Söhne Mannheims. Wo Xavier Naidoo noch normal war. Und da haben wir da übernachtet und ich war voll geflasht, weil diese Gänge dort alle diese Aluminiumverkleidung haben in den Hotelfluren, ja. Weißt du, das sieht alles voll modern aus und so. Und dann habe ich da das Club-Sandwich gegessen. Ich glaube, das war mein erstes Club-Sandwich ever. Und ich fand es so krass einfach.
Vielleicht habe ich den gemacht.
Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Und seitdem habe ich meine Club-Sandwich-Liebe entdeckt im Hyatt auf jeden Fall. Das war richtig nice.
Ja, cool.
Wie war das denn für dich? Drehen wir mal die Zeit noch weiter zurück. Wie war das denn, bevor du nach Deutschland gekommen bist? Was hattest du denn da für ein Verhältnis zu Essen? Wie in Korea, was hat man da als Kind gegessen?
Ja, also was ich wirklich sehr, sehr geliebt habe, war fast täglich mit meiner Mutter und meiner Schwester auf diesem Straßenmärkten zu gehen. Also wir hatten um die Ecke halt direkt.
Original Street Food.
Genau, also es war jetzt nicht direkt, also die haben auch Essen verkauft, aber meistens dann halt die Produkte auf der Straße. Ne? Das fand ich dann halt immer richtig cool. Also weil alle haben da rumgeschrien und da war immer was los. Und also, du musst dir vorstellen, die haben da auf der Straße dann halt einfach so frische Fische und so weiter, ne, verkauft. 30 Grad draußen, scheißegal. Das ist einfach alles, halt Gemüse und irgendwelche frisch fertig gerührte Streetfood. Und das fand ich immer super spannend halt. Ne? Und wir sind dann halt jeden Tag halt frisch einkaufen gegangen. Und Mama hat zu Hause halt gekocht. Ja? Und wie das halt auf Koreanisch ist, du isst ja, also normalerweise isst du 3 Mahlzeiten am Tag, alles mit Reis. So, ne? Also
Frühstück auch
Reis. Also meistens gibt es Reis mit Kimchi und sowas halt, ne? Also so fermentierte Sachen, viel Gemüse und dann eine Suppe wie eine Tenjangjige Miso-Suppe, so eine Art, ne? Sowas gibt es dann. Dann mittags haben wir so ein Lunchbox oder Bento-Box, sagt man ja auch.
Also gestern hatte ich auch eine Bento-Box.
Ja, genau, also so ein Bento-Box, aber Thermo.
Aha.
Das heißt, wir haben ja in der Schule gegessen, ne, mittags, und dann hat Mama dann alles eingepackt und das ist so ein Thermo-Box, wo unten halt machst du dann halt Reis rein, weil es am heißesten ist.
Ach, krass.
Darüber kommt halt Suppe und sowas halt. Also alles in Tupper-mäßig, ne? Also es gibt so ein Set.
Und das wärmt sich so gegenseitig sozusagen.
Genau, und ganz oben ist dann halt Kimchi oder sowas halt, ne? So.
Das, voll nice.
Ja, und also Kinder, die schon aus den guten Verhältnissen kommen, die haben immer geiles Zeug gehabt. Also dann haben wir gesagt, ey, lass mal tauschen. Und wir haben dann immer gegenseitig dann getauscht. Richtig so, wie ein Buffet halt, ne? So,
mega geil.
Ja, ja, also das Essen in Korea ist halt, es ist eine ganz andere Esskultur. Das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn du Leuten triffst, Ältere vor allem. Das Erste, was sie fragen, hast du schon was gegessen? Ne? Hey, wie geht's? Alles klar, hast du schon was gegessen? Ja.
Okay. Ist noch
aber
mehr.
Aber komm, wir haben noch was gemacht. Oh, da kannst du auch nicht Nein sagen, aus Respekt halt. Ne? Ja, okay, danke schön. Aber bist du voll satt. Aber dann isst du. Dann machst du dein Schüssel leer. komm, nimm mal noch ein. Da kannst du auch nicht Nein sagen. Ne? Also so bin
man,
ich halt
man auch. Man kennt es von der Oma.
Richtig, richtig. Ne? Und ja, so war die Verbindung zum Essen halt. Ne? Wir haben einmal in der Woche, glaube ich, Fleisch gegessen. Das war noch extrem teuer. Und aufgrund dessen, also Fisch haben wir eigentlich relativ viel gegessen, auch so trockenen Fisch. Die haben ja alles da gebeizt, also ganzen Fisch gebeizt, einfach mit Salz, ne, dass es halt ein bisschen länger hält und dann kannst du kaufen. Oder die haben einfach getrocknet, ne, und dann konntest du damit halt aufweichen und dann daraus Suppe kochen und sowas. Halt sowas, ne? Ja.
Ich liebe ja koreanisches Essen. Mein bester Kumpel ist Halbkoreaner. Shoutout an Hadi. Ah. Und wir haben früher auch so koreanische Kochabende bei mir im Café veranstaltet. Auch so mit koreanischem Gegrillten und so. Und ich liebe das einfach über alles. Und ich habe angefangen, eine Serie auf Netflix zu gucken, die heißt Die Nation der Brühen. Und das ist mega spannend, weil da nämlich drei, also es ist eine Künstlerin und ein Architekt und der andere weiß ich nicht, aber es sind so drei KoreanerInnen, die halt durch Korea fahren und auf der Suche nach der besten Brühe sind.
Ja.
Und das ist mega spannend, weil das habe ich vorher so nie wahrgenommen.
Ja.
Erst als ich jetzt vor 2 Wochen war ich, glaube ich, in Charlottenburg in einem koreanischen Restaurant, Seoul Garden oder so.
Ja.
Und da gab es dann auch so eine Kohlbrühe dazu und die war so lecker. Und ich habe das vorher gar nicht so mitbekommen, dass Brühen so ein krass wichtiger Bestandteil auch sind der koreanischen Küche.
Ja, total. Total. Also zu jeder Mahlzeit gibt es eigentlich eine Brühe oder eine Suppe. Und auch sehr unterschiedliche halt. Ne? Auch Stew, sag mal, Eintopf. Mhm. Eintopf. Kimchi-Eintopf. Es gibt aber auch Kimchi-Suppe, also noch flüssiger.
Aber das macht man mit Kimchi, was schon drüber ist, irgendwie, ne?
Kimchi wird nie drüber. Genau.
Also
wird
nie drüber. Extra sauren Kimchi.
Ja. Also wenn die richtig sauer sind, dann schmeckt die Suppe halt auch irgendwie, weißt du, wegen diesem Essig halt, ne, was da drin ist. Ja. Ja. Ja, ist schon eine spannende Küche, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, ja, total.
Mega krass.
Was hat dich denn, als du nach Deutschland gekommen bist, als 10-Jähriger, was hat dich denn da am meisten irritiert an der deutschen Küche und an der deutschen Ernährungsweise? Oder was war für dich so, wo du dachtest, hä, gab's da irgendwas?
Ja, und zwar, bevor ich in Deutschland war schon, auf dem Weg nach Deutschland, im Flugzeug, von Frankfurt nach Berlin.
Leberwurst.
Ich schwör's dir. Ich saß da mit meiner Schwester, da war ich 10 Jahre alt. Ne? Ich habe, also ich meine, in Korea du isst Brot, also Brot heißt Toastbrot. Es gab nur Toastbrot, weiß. Und da darauf hast du Erdbeermarmelade drauf gemacht und das war so ein kleiner Snack. Das isst du halt zwischendurch. Ja. Aber mehr gab es da halt auch nicht mit Brot. Kannte ich auch nicht. Ne? Und dann saß ich da mit meiner Schwester und so ein Dreiersitz, ne? Und am Gang saß ein deutscher Mann. Ich würde behaupten, war ein deutscher Mann. Und dann haben wir Frühstück bekommen. Also Brötchen mit Butter, Marmelade, Salami und solche Zeugs, ne? So, was du halt im Flugzeug halt bekommst, ne? Und wir so, okay, was macht man denn damit jetzt? Wir haben so geguckt, was er da macht. Der hat so ein Brötchen halbiert, da hat er Butter drauf gemacht. Ich fand das voll spannend. Okay, dann macht er da was Weißes drauf. Und dann hat er Salami draufgepackt. Ich denke mir so, das ist doch roh. Rohes Fleisch irgendwie zusammen, irgendwie zusammengepresst oder was. Ich dachte so, ja, das muss ein rohes Fleisch sein irgendwie. Noch nie gesehen in meinem Leben.
In Korea gibt es sowas einfach nicht.
Nee.
Also
jetzt mittlerweile wahrscheinlich.
Klar,
aber damals noch nie gesehen.
Krass.
So, da habe ich einfach, das war dann Salami-Brötchen, ne? So, bup, bup, hat er so gegessen. Ich meine, das ist voll lustig. Ne? Ich so, ey, Schwester, wir müssen, glaube ich, auch so machen. Ja, komm, machen wir nach. Dann haben wir so aufgemacht, geschnitten, so genau das nachgemacht und dann haben wir gegessen. Ich habe gegessen, dachte so, das schmeckt komisch. Ja, und das war so mein erstes Erlebnis. Okay, das ist Deutschland. Das muss Deutschland sein. Also was Essen angeht, ne? Also Brot schmieren und sowas. Meine Mutter hat ja schon erzählt, ne? Da isst man viel Brot. Ne? Okay, alles klar. Ja, ist doch lecker. Halt Toastbrot mit Erdbeermarmelade. Ja, das war so mein erster Kontakt, würde ich mal sagen. Ja. Ja.
Aber zu Hause gab es dann natürlich auch koreanisches Essen.
Oder? Ja, ja. Aber dann sind wir ja auch zur Schule gegangen, direkt Schule angefangen, ne? Vierte Klasse. Ich konnte kein Wort Deutsch, also irgendwie mit Händen und Füßen irgendwie mich mit den Kindern artikulieren müssen, was auch sehr spannend war. Und dann haben die alle Pausenbrote mitgebracht, ne? So, das hat meine Mutter dann auch gemacht, mit Salami. Ja, und ansonsten gab es zu Hause halt nach wie vor, damals gab es halt noch nicht so viele Produkte, sage ich mal, koreanische Produkte, war so ein bisschen eingeschränkt. Aber meine Mutter hat das Beste daraus gemacht und es gab eigentlich fast jeden Tag, würde ich mal sagen, zu Hause eigentlich koreanisch, abends.
Ja. Ja. Mega. Hm? Und das ist auch so mein Traum, jeden Tag koreanisch essen. Ja, das ist auch einfach so ein, das ist nochmal ein anderes Gemeinschaftsgefühl beim Essen auch. Ne? Wenn man dann auch teilt und auch so diese Wertschätzung gegenüber dem Essen, dass man auch immer Kimchi selbst macht und immer irgendwie was da ist. Und das ist schon ziemlich cool. Ich habe das ja auch so bei meinem Kumpel da immer mitbekommen. Das ist schon richtig nice.
Ja, ja, also dieses Gemeinschaftliches, ne? So, dass man halt zusammen halt das Ganze, ich würde nicht sagen zelebrieren, richtig, sondern das gehört halt zum Alltag dazu. Und wie in vielen anderen Ländern ist ja halt, wenn das Land mal einfach mal so eine Armutszeit durchgemacht hat, ich glaube, viele Länder haben das, Deutschland war ja auch nach der Kriegszeit halt auch sehr, sehr knapp mit Essen und so weiter. Ne? Mhm. Dann wirst du halt kreativ und ich glaube, das schweißt halt auch Menschen zusammen, dass man untereinander in den Nachbarschaften halt zusammen was austauscht. Hast du das oder wollen wir zusammen essen? Ja. Man hat ja sonst immer so viele Schwierigkeiten im Leben halt auch finanziell und wirtschaftlich oder wie auch immer. Das Essen war halt etwas Positives, wo Menschen dann zusammenkommen, sich ausgetauscht haben, glaube ich. Das ist ja in vielen Kulturen und Ländern nicht anders halt. Ne?
Ja. Ja. Hast du denn auch immer ein Glas Kimchi daheim?
Ich habe Glas Kimchi daheim. Ja.
So ein Fass.
Habe ich, ja. Hab ich.
Aber wie machst du dein Kimchi?
Also tatsächlich machen wir, also ich habe so ein Rezept, aber ich arbeite nicht grundsätzlich so nach dem Rezept, noch nach der Schnauze halt irgendwie. Dann schmecke ich halt ab und mach das. Meine Frau macht sehr viel zu Hause. Ich mache eigentlich, am Anfang habe ich gar nichts gemacht. Also ich koche, ich habe eigentlich zu Hause fast gar nicht gekocht. Mhm. Und während Pandemiezeit, jetzt wo Lockdown war, habe ich dann angefangen, dann richtig so ein Wochenmenü oder wie sagt man, einen Wochenplan zu machen. Mhm. Weil da konntest du ja auch nicht rausgehen und sowas, ja. Und okay, was essen wir? Das war jeden Tag war das Thema, ne? Was essen wir?
Ja.
Und meine Frau hat dann gesagt, dann nimm du mal irgendwie 3 Tage, ich nehme dann 4 Tage oder ne, wir wechseln uns ab. Und dann habe ich dann halt angefangen, zu Hause halt auch dann zu kochen halt. Und,
aber hat deine Mama dir koreanisch kochen beigebracht? Weil du hast ja jetzt als italienischer Küchenchef gearbeitet, du hast im Hyatt gelernt, du warst Sushi, also machst eher so peruanisch-japanische Küche.
Ja.
Konntest du das dann einfach oder hast du dir das dann auch angeeignet?
Ja, das habe ich, also das, was ich kann alles sozusagen, was ich kochen kann, habe ich ja mehr oder weniger alles selber, nicht selber, also natürlich habe ich von jemandem gelernt oder ich habe natürlich auch viel recherchiert, wo ich auch im Hyatt war, was Sushi angeht. Ich habe mit den Senseis sozusagen.
Ach so, nee, ich meinte jetzt koreanisch kochen.
Also koreanisch kochen. Ich habe einfach nur über die Schultern geguckt von meiner Mutter. Mhm. Also sie hat mir jetzt nie richtig beigebracht. Ich war auch nie jetzt interessiert so offiziell, Mama, kannst du mir das und das zeigen?
Ja.
Ne? Sondern, okay, ich hab gesehen, wie die kocht, wie die schnippelt, wie die Kimchi macht und sowas. Du kriegst ja alles mit halt, ne? Und irgendwann, weil ich auch Interesse daran hatte, habe ich dann einfach viele Sachen selber ausprobiert halt. Ne? Mhm. Und dadurch kam es halt einfach, dass ich, okay, das verhält sich so, ich muss mehr davon was reinmachen oder davon was reinmachen. Und so habe ich das halt mitbekommen. Ja. Und heutzutage gibt es ja auch YouTube, da sind ja,
ja, ja.
Millionen Köche, Köchinnen, die hardcore kochen einfach. Wo ich denke, wie kommen die denn da drauf, jetzt das so und so zu machen? Ja, da lernst du ja halt auch viel halt. Ne? Unterhalten mit anderen Leuten, anderen Köchen, austauschen. Ja.
Sehr cool.
Ich glaube, wir kommen schon zu unserer allerersten Kategorie heute hier bei Foodie und Brudi. Und zwar
der Schnellkochtopf.
Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und zwar haben wir 10 Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Und wir sind schon sehr gespannt auf deine Antworten.
Okay.
Und wie immer.
Ja, genau.
Ladies first.
Miso oder Doenjang?
Doenjang.
Nigiri oder Sashimi?
Nigiri.
Joggen oder Fahrradfahren?
Joggen.
Stäbchen oder Gabel?
Mittlerweile beides. Ja, beides geht. Ich esse gerne, aber mit Stäbchen.
Alster oder Spree?
Alster.
Squid Games oder Parasite?
Squid Game.
Gimbap oder Sushi?
Wenn Kimbap gut gemacht ist, Kimbap.
Davon gehen wir aus.
Kaviar oder Kobe?
Uiuiui.
Hey, wer nur die schwierigen Fragen gestellt.
Ja. Ja. Oh, beides ist gut. Kobe.
Ja, auch gesagt.
Oder Wagyu Kobe, ja.
Süß oder salzig frühstücken?
Salzig.
Bier oder Soju?
Och, Mensch. Oh. Es gibt auch beides, ne? Somek.
Echt? Das ist eine Mischung?
Ja.
Ach, krass.
Das zum Teil Bier, ein Teil Soju.
Ach, krass. Es ist wie so ein Drink sozusagen.
Ja, Somek, also Soju und Soju ist ja Soju und Mekju heißt Bier auf Koreanisch und das nennt sich Somek.
Ach krass, okay.
Ja, das ist für die ganz Hardcore-Leute so. Ne? Also nur Soju geht ja auch nicht. Ne? Und nur Bier ist ja auch langweilig. Also machst du das Bier ein bisschen stärker und machst du daraus Somek. Koreaner sind die, mischen alles.
Okay.
Ja,
krass.
Ja.
Wir haben vor 2 Wochen koreanischen Reiswein getrunken.
Ja.
Das war auch crazy, das habe ich vorher auch noch nie getrunken. Echt? Das sah so aus, so milchig, bei dem Seoul Garden war das.
Ach so.
Das war so milchig und das hat so auch so leicht säuerlich und es hat auch so ein bisschen gebitzelt.
Das ist cool.
Das war richtig
verrückt. Stimmt, das habe ich gesehen.
Das war sau lecker.
Makgeolli. Makgeolli heißt das. Ja. Das ist so fast ungefilterte Reisbier, wenn du das genau nehmen willst. Mm. Das wird einfach, das ist Hefe, Weizenhefe, Reis, Klebreis und Wasser. Und dann wird das Ding fermentiert, dann blubbert das alles und dann filterst du es sehr grob eigentlich. Und dadurch hast du diese milchige Alkoholgetränk halt.
Und dann haben wir gesagt Gombe.
Gombe. Genau.
Was heißt das? Danke, ne?
Prost.
Prost, ja genau.
Ach ja, krass. Und der Unterschied zwischen Misopaste, weil ich das gefragt habe, zwischen Misopaste und Doenjang, was ist genau?
Das ist das Gleiche im Endeffekt. Das ist das Gleiche. Also es gibt koreanische Miso, das heißt Doenjang, ja, und Miso ist ja japanisch. Also das Wort Miso kommt ja aus dem Japanischen. Und viele kennen das halt unter Miso halt. Ne? Im Endeffekt ist es gleiche Prozess, aber da gibt es natürlich auch viele Spezialisten, die halt unterschiedliche Miso-Sorten oder Doenjang-Paste machen. Grob, fein, intensiv, nicht so intensiv. Weiß, also weiße Miso, Doenjang oder dunkle Miso. Es gibt auch Samjang. Samjang ist Hälfte Gochujang, also Chili-Paste und, also ich sag mal so grob, Gochujang und Doenjang zusammengemischt mit Knoblauch und andere Leckereien. Und das ist einfach ein Dip zum Beispiel.
Ach, was?
Ja, Samjang. Sam ist, es gibt auch ein Restaurant sogar, das heißt Sam, in hier irgendwo in der Nähe. Wo war das denn?
Ist es Sam?
Ja, Sam. S-S-A-A.
Die haben krasse so Chicken Wings.
Ja, ja.
Geil.
Korean Fried Chicken.
Da kommen wir auch gleich noch
her. Unser Lieblingsthema. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Zeit, dass wir das wieder aufleben lassen.
Ja. Ich glaube nur, der Unterschied ist, also koreanisch, Doenjang ist so ein bisschen mehr grob, würde ich mal sagen. Und also grobkörniger. Das ist ja im Endeffekt das, was übrig bleibt, wenn du Sojasauce gemacht hast. Also Sojasauce fermentiert hast.
Okay.
Ne? Ah, ja, ist das eigentlich das, was übrig bleibt, sozusagen. Und ja, das ist halt Doenjang.
Das ist ja wie so eine Würzpaste, das machst, also kann man. Ich will jetzt nicht sagen, an alles machen, aber eigentlich.
Doch, kannst du. Kannst du überall reinmachen. Ja.
Aber kommen wir mal kurz zu Korean Barbecue.
Das Thema.
Ist es dann. Also in Deutschland finde ich ja schon so, dass es so wird immer so. Also so, wenn man jetzt an koreanisches Essen denkt, finde ich, in der deutschen Szene wird dann schon immer Korean Barbecue sehr gepusht oder als erstes genannt, sage ich mal so.
Ja.
Und ist es dann, also hier kommt so rüber, als ob in Korea halt überall Korean Barbecue gibt. Ist es auch wirklich so oder ist es eher so ein Exportding, so klassisch?
Nee, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich, das gibt's überall, in jeder Ecke gibt's halt Korean Barbecue. Ne? Die machen auch nur das. Weißt du, dann haben die halt am Tisch richtig eingebaut und dann bringen die halt Holzkohle oder andere Kohlesorten, also die glühende Kohle machen die rein. Es gibt auch Gasbetrieben halt, aber meistens ist es am Tisch mit integriert schon. Mhm. Also wenn du sagst, lass uns heute Fleisch essen gehen oder Korean Barbecue essen gehen, dann gehst du in diesem speziellen Restaurant halt. Ne? Und die gibt es halt überall. Natürlich gute und nicht so gute vielleicht, aber überall gibt es das Ding halt. Ja. Ne? Ja, und dann hast du an jedem Tisch, ich glaube, Sam hat das auch, hast du diesen Dunstabzugshaube oder so ein Rohr, was von unten, von oben so runterkommt, dass es gleich abzieht halt, ne? Dass du danach nicht so irgendwie nach einem Räucherkammer riechst, danach, wenn du da rauskommst. Ne? Ja, das gibt's wirklich überall.
Das ist schon cool. Ich war im Hardy in Mainz auch mal in einem Korean Barbecue-Laden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Zu der Zeit habe ich schon Fleisch gegessen, schon ein paar Jahre her.
Ja.
Aber das war auch so, da war so eine Platte im Tisch eingelassen.
Ja.
Ist irgendwie auch so ein bisschen Fondue-Style.
Ja, genau. Ja. Da gibt es immer so zwei Arten von Menschen. Weißt du? Wenn du Korean Barbecue essen gehst, in Korea, dann sagt man, es gibt Leute, die halt grillen, es gibt Leute, die halt essen. Zwei Typen. Also der eine ist nur am Grill. Meistens ist es halt der Typ. Ne? Wie hier halt, ich bin nicht hier, ich grill jetzt. Und der grillt halt und die anderen essen halt alle. Ne? Und es ist auch, es ist ein bisschen länger her, da war ich in Korea, und also vor der Pandemie, und da habe ich jetzt gesehen, es gibt ja auch, die gehen sehr viel essen, also auswärts. Nach der Arbeit mit Kollegen und sowas halt, ne? Dann sind die alle mit Anzügen nach der Arbeit, ne? Dann gehen die Fleisch essen. Und in einigen Restaurants kriegst du dann so eine Tüte, ja? Wo du deine Handtasche reinmachen kannst, wo du deinen Sakko reinmachen kannst. Damit es nicht nach dem Fleisch und Grill riecht.
Halt, ne? Ach, krass.
So, ey, das ist eigentlich eine super Idee, weißt du? Also so
halt, das ist witzig.
Eigentlich, ja, meinst, wenn man, weil da kommen halt, weiß nicht, kommst du halt mit irgendeiner Tasche von Louis und hast nicht gesehen und weißt du, und das riecht danach nach Fleisch.
Krass.
Ja, ich fand dich lustig. Und danach gehst du raus und dann sagen die ja, der Host oder Restaurantmanager oder wie auch immer, die sagen, ja, Wiedersehen, ja, Dankeschön, Wiedersehen. Und dann kommen die raus und ich habe tatsächlich gesehen, da machst du deine Hände so nach oben als Gast und drehst dich einmal um, ja, 380 Grad. Nee, 60.
360,
ne? 360 Grad. Und der Kellner steht mit so einem Febreze und sprüht den voll.
Echt?
Ich schwör's euch, ich hab's gesehen. So, ach, so funktioniert das jetzt. Alles klar.
Das ist ja krass.
Hier diese für ja. Textil-Dings, ne?
Geil. Haben wir eingenebelt.
Ja, ja.
Das ist ja crazy. Ja,
das habe ich auch gesehen. Ah, die kommen manchmal auf Ideen, das ist echt unglaublich, ja.
Das ist witzig.
Ja.
Du hast...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Auch mal ein Restaurant-Konzept geschrieben.
Ja.
Für das Dämon.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen? Weil das war ja dann außerhalb der, der Grand Hyatt.
Ja, genau.
Dunstwolke, sag ich mal.
Ja, genau, genau. Ich war ja im Hyatt sehr, sehr lange, also nach meiner Ausbildung ja. auch. Und ich war, glaube ich, 8, 9 Jahre im Hyatt. Halt dann bis zum Küchenchef. Und ich habe, glaube ich, da, keine Ahnung, Millionen von Schnitzel geklopft. Also das kann ich auch übrigens, ja. Schnitzel klopfen, Pommes frittieren, Club-Sandwiches machen. Und dann war ich mal in so einem Casting für... Korean Airlines war das. Die haben so, die wollten irgendwas drehen für In-Flight-Chef. Irgendwas, ne?
Ach so.
Ja, und da habe ich den Hyun getroffen. Der, dann haben wir uns ausgetauscht und dann hat der hat das vorher Kimchi-Restaurant gemacht. Also mit einem Teilhaber von Kimchi-Restaurant. Kimchi-Prinzess.
Ah, ja.
Genau. Und der hat mich dann irgendwann angesprochen und meinte so, ey, wir wollen halt ein neues Konzept. Koreanisches Konzept, weil es poppt ja halt überall koreanisch. Was machen? Hast du Bock drauf? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lassen wir uns noch was überlegen, was vielleicht cool sein könnte, was Neues, Innovatives. Lass uns mal was Neues starten halt. Ne? Und so kam halt dieses Konzept halt zustande. Also es kam nicht allein nur von mir, sondern in Absprache mit Hyun und wie wollen wir das machen? Und dann habe ich dann halt sozusagen das Konzept dann quasi geschrieben und dann halt auch dort angefangen halt, okay, Konzept schreiben ist das eine, ne, und das andere ist dann, wer führt das halt aus? Mhm. Ne? Und dadurch, dass es halt quasi komplett was Neues war, ich glaube in Deutschland, war ich schon selber scharf drauf, halt das selber auch zu vollziehen. Ne? Oder wie sagt man, das
ja,
zu
auszuführen.
Exekutieren, ja.
Was waren, erzähl mal ein bisschen darüber, was waren da dran so neu?
Koreanisch ist ja sehr family-friendly. So, also ist ja sharing, das ist sehr casual. Ne? Und wir wollten das halt, das Essen, sowohl vom Kochtechnik her, aber auch vom Anrichteweise her und sowas, wollten wir das ein Level höher halt präsentieren und kochen. Und genau, also wir haben die Zutaten, koreanische Zutaten halt benutzt und auch die Prozesse auch etwas erweitert, da ich auch so europäische Kochkenntnisse dann halt auch angeeignet habe. Und ich sage, vielleicht können wir das auch anders machen oder wie auch immer. Und dann haben wir viele Sachen ausprobiert und haben gesagt, ey, das ist etwas, was eigentlich noch nicht so fortgeschritten ist. Und haben dann das halt sozusagen auf dem nächsten Level versucht zu bringen. Und genau, das haben wir gemacht. Ja, es kam auch super gut an. Leute haben gesagt, ey, das ist doch gar nicht koreanisch. Koreanisch ist doch Kimchi, Suppe,
Bibimbap.
Und dann was in der Mitte zum Grillen, weißt du, verschiedene Gemüsezeugs eingelegt, Reis, Schale Reis, ein bisschen Dumplings, ne, Mandu. Und das war's doch eigentlich. Ja, viele kamen dann noch und so, das ist doch nicht koreanisch. Ja, es ist halt nicht traditionell koreanisch. Es gibt auch in Korea Restaurants, da wirst du denken, das ist auch nicht koreanisch. Weil viele kennen hier halt, koreanisch ist halt Bulgogi, Bibimbap und Doenjang-jjigae und Kimchi-jjigae. So, ne? Und Fried Chicken. Yeah. Yeah. Das haben wir so ein bisschen halt modifiziert halt, ne? Und war eine super Zeit auf jeden Fall. Mhm. Ja, viel gelernt, ja.
Aber kam da nicht auch so der Wunsch auf, mal dein eigenes Restaurant zu machen?
Ja, doch. Natürlich denkst du als Koch immer wieder darüber nach, ne? Ich möchte jetzt mein eigenes Restaurant als Owner-Chef. Da kann ich alles machen, was ich will. Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon mit Gedanken gespielt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele Köche, die ihr eigenes Ding machen, irgendwo auch die Schwierigkeit, sage ich mal, auf der einen Seite Owner zu sein, auf der anderen Seite Koch zu sein. Also Owner, du bist halt, du musst auf deine Kosten achten, auf deine Wirtschaftlichkeit und so weiter. Ne? Und Koch ist also, ich bin derjenige, ich möchte so weit es geht die besten Produkte benutzen, so koste was es wolle. Ja, also natürlich musst du halt gucken, dass du dann halt auch gute Konditionen daraus bekommst halt, ne? Gut mit den Suppliern verhandeln, ja, aber es ist halt so zwiespältig, weißt du? Auf der anderen Seite musst du Geld machen, natürlich, damit du dann halt überleben kannst. Auf der anderen Seite willst du aber das beste Produkt und das Beste halt auch anbieten irgendwo für die Gäste. Nachhaltigkeit und solches. Das ist ja halt alles mit finanziell irgendwie. Und ich hatte das Glück bis jetzt, sage ich mal, für Restaurants zu arbeiten, die auch das auch irgendwo vertreten haben und gesagt haben, Song, mach einfach. Ja, achte bitte darauf, dass dein Foodkosten nicht 100% ist, ja, weil wir müssen ja irgendwie überleben auch. Ja. Also wenn wir nicht Minus machen, wäre es 110. Ja. Richtig Support jeden Monat so. Ja, aber wenn du in diesem Rahmen halt spielen kannst und daraus das Beste raus machen kannst, wäre super. Und ich habe halt immer für solche gute Owners halt gearbeitet. Und deswegen war ich auch jetzt nicht, ich habe zwar darüber nachgedacht, aber ich war nie irgendwie, ich muss jetzt unbedingt ein eigenes Restaurant machen. Mhm. Weißt du? Ja.
Apropos das Beste draus machen, ich glaube, wir kommen jetzt zu unserer das Beste draus machen Kategorie und zwar heißt die aus Kühlhaus 3.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Yes.
Und zwar hat Britt 3 Zutaten in ihrem Schrank gefunden, weil sie vergessen hat einzukaufen.
Ach du meine Güte.
Und jetzt hoffen wir, dass du daraus uns ein wunderbares Gericht zauberst. Was haben wir denn gefunden, Britt?
Versuchen wir mal.
Also im Kühlschrank habe ich eine kleine Box Doenjang,
ja.
Ein Kohlrabi und ja. Eine Rolle Blätterteig.
Eine Rolle Blätterteig?
Ja.
Was soll ich mit Blätterteig jetzt machen?
Ja, das fragen wir dich. Und du hast alles, was so an trockenen Zutaten noch in meiner Küche ist, auch zur Verfügung.
Ja, also sowas wie Reis, ja. Klar, so.
Reis, Sojasauce, Sesamöl.
Ja, das reicht.
Chilischoten.
Also, Blätterteig. Doenjang. Und was war das noch?
Kohlrabi.
Okay. Ich würde nochmal einkaufen gehen an deiner Stelle.
Ich wohne leider so weit draußen. An meinem Späti gibt's keinen. Du kannst einen Wunschzettel schreiben.
Hast du auch kein Getier oder sowas?
Was habe ich?
Getier oder wie das heißt? Fährt auch nicht zu dir?
Getier.
Gorillas.
Getier habe ich verstanden. Ja, Mäuse ran.
Ja, wie wird das ausgesprochen? Getier?
Getier, glaube ich.
Also Getier.
Getier?
Getier.
Nee, sowas gibt's bei uns nicht.
Nee, gibt's nicht.
Ich habe gestern 2 Stunden auf Sushi gewartet.
Ja, ich würde tatsächlich wenn du Doenjang hast, würde ich tatsächlich eine Doenjang-Jjigae machen.
Mhm.
Ja. Das ist super easy. Also du kochst Doenjang zusammen mit, du hast wahrscheinlich auch Kombu und Katsuobushi ist ja auch.
Kombu habe ich.
Ja.
Kombu
ist Alge, genau.
Alge.
Ja, das gibt so diesen Umami-Geschmack. Ja. Ne? Würde ich so ein Katsuobushi, also du bist vegan, ne?
Mhm.
Okay, dann lassen wir Katsuobushi raus. Dieses Bonito-Flocken, mhm. Das gibt eigentlich auch einen super Geschmack. Aber mit Kohlrabi passt eigentlich sehr, sehr gut. Dann hast du vielleicht noch irgendwo noch vielleicht Zucchini, Champignons und Kartoffel irgendwo rumzuliegen. Oder bei den Nachbarn so kurz mal klingeln, habt ihr noch ein bisschen Kartoffeln oder so. Ein bisschen Lauch. Vielleicht auch vielleicht irgendwo.
Schnittlauch auf der Fensterbank.
Auf der Fensterbank. Zwiebel hast du bestimmt auch irgendwo.
Ja, Zwiebeln habe ich.
Ja.
Zwiebeln, so Knoblauch sind so immer Grund. Da.
Ja, genau. Doenjang, Wasser, Knoblauch und dann einfach köcheln lassen. Dann hast du, glaube ich, mit Kohlrabi. Du kannst auch, Kohlrabi ist ja so ähnlich wie so Rettich halt, ja.
Mhm.
Und das gibt halt auch so ein schönen tiefen Geschmack. Also es gibt tatsächlich auch so Rettich-Suppe mit Rindfleisch und Lauch und sowas. Das gibt wirklich einen super tiefen Geschmack. Also ich glaube, mit Kohlrabi habe ich tatsächlich auch schon mal gekocht, eine Doenjang-Jjigae, weil ich keinen Rettich gefunden habe. Und dann würde ich einfach dazu Reis kochen. Ja? Vielleicht hast du im Kühlschrank noch irgendwo Gurken oder sowas rumzuliegen, was du vielleicht kurz runterschnippeln kannst. Trocken Sachen wie Sojasauce, Sesamöl, etwas Salz, etwas Zucker, etwas Essig.
Mhm.
Ja? Und Chiliflocken.
Ja.
Gochugaru heißt das. Dann einfach so zusammenmischen mit Sojasauce, Knoblauch, bisschen Zwiebel runtergehackt, bisschen Gurken, da hast du schönen frischen Salat. Ich habe ein Problem mit, wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. Mit Blätterteig. Was kann man denn mit Blätterteig eigentlich machen? Einfach im Ofen schmeißen, ne?
Also ich habe gestern zum Beispiel Pain au Chocolat damit gemacht.
Ah ja?
Ja, ich mag es gerne gut, aber ich mag es auch gerne einfach.
Ja,
und dann
ja.
Habe ich Pain au Chocolat damit gemacht.
Ah.
Oder du kannst es auch statt Mürbeteig für eine Quiche oder sowas nehmen. Oder letztens habe ich Blätterteig ausgerollt und einfach nur Tomatenmark mit einem geraspelter Knoblauchzehe und ein bisschen Oregano drauf und
geil.
Ein paar Spargel, ein bisschen Oliven drauf verteilt und vegan geraspelten Käse drüber. Das war auch geil.
Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja sowas wie Korean Pancake. Kennt ihr das?
Ja,
ja?
Geil.
Das ist ja auch so sehr koreanisch halt, ne? So mit
Frühlingszwiebeln.
Ja, Frühlingszwiebeln. Es gibt so diese Chinese Chive, ne? So diesen die Schnittlauch, was aber nicht rund ist, wo du in der Mitte so durchgucken kannst, sondern flach.
Ja.
Ne? Das kannst du reinmachen mit Kimchi hast du bestimmt auch vom letzten Jahr irgendwo so ein kleines Glas.
Der Hardy bringt mir nächste Woche ein Glas mit.
Jawohl. und das passt ganz gut. Das würde ich vielleicht sogar dann halt auf dem Blätterteig vielleicht machen. Das vielleicht überbacken, ja. So eine andere Art von wie heißt das? Korean Pancake.
Nice.
Kimchi Pancake. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz gut schmecken.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Du bist ja vegan. Also kein Käse. Vielleicht, es ist gerade voll in, nämlich halt mit Käse überbacken. Überall Käse überbacken halt. Ne?
Das ist immer in.
Ja. Ja. aber es gibt ja auch vegane Käse.
Es gibt inzwischen super viele coole vegane
Ja.
Sorten, ja.
Ja. Ja, das könnte ganz gut schmecken. Kann ich, ich würde das mal ausprobieren. Ja. Tatsächlich.
Das klingt echt nice.
Machen wir das mal.
Ja. Guten Appetit.
Bon Appetit.
Housekeeping, Post für Sie.
Oh, hat es gerade schon wieder geklingelt?
Was?
Waren
ist
wir
schon soweit.
Waren wir schon wieder so laut?
Crazy. Post vom Housekeeping.
Oh, hallihallo. Wir wissen alle nicht, was drin
ja,
steht.
Ja, lieber Curly, lieber Song, liebe Brit, Streetfood in Korea, Wochenmarkt in Deutschland. Was muss beim Wochenmarkt unbedingt mit, weil es einfach besser schmeckt als aus dem Supermarkt?
Was muss aus dem deutschen Supermarkt?
Was muss beim Wochenmarkt unbedingt mit,
ja,
weil es einfach besser schmeckt als aus dem Supermarkt?
Frische Gemüse?
Ja, definitiv. Ist vom Markt immer geiler ja, als vom Supermarkt.
Ja.
Ja.
Eigentlich schmeckt da alles vom Markt geiler.
Brot auch.
Brot auch, ja. Mhm. Das ist, also ich habe das Gefühl, dass es nicht so industriell ist.
Ja, voll. Es
gibt kein geiles Brot im Supermarkt.
Ja. Ist ja alles halt vorgebacken. Also die backen auch schon selber. Diese fertig Rohlinge.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber das ist immer noch nicht das, was du...
Auf dem Markt ist schon besseres Brot auf jeden
ja,
Fall.
Ja.
Oder Käse finde ich auch auf dem Markt meistens besser.
Auf welchen Wochenmarkt gehst du?
Jetzt gerade gar nicht. Ich hatte hast früher einen direkt vor der Tür, ja, halt beim Boxi, da bin ich jeden Samstag hin, aber ich habe noch keinen neuen gefunden, der in erreichbarer Nähe liegt gerade bei mir. Deshalb ist mein Wochenmarkt die Bestell-App.
Hast du einen Wochenmarkt, wo du regelmäßig hingehst? Oder deinen Lieblingswochenmarkt? Gibt ja sau viele in Berlin.
Ja, also regelmäßig nicht. Ich wohne ja seit 3 Jahren in Hamburg.
Mhm.
Und da gibt's, also gibt es einen Wochenmarkt, sehr, sehr bekannt. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ich bin sehr schlecht mit Namen merken. Und wie ist es denn? Da komme ich vielleicht noch drauf. Da bin ich ab und zu gewesen, also es ist da die verkaufen da, das ist ein super langer Wochenmarkt, gibt es glaube ich in Mittwochs, glaube ich, und da gibt es wirklich von A bis Z halt, ja, frische Gemüse, auch Fischbrötchen, frisch frittiert, da riechst du schon, da willst du einfach nur diesen frisch frittierten, ich liebe es halt frittierte Sachen zu essen.
Ja, das war jeder.
Ja, ganz dirty so. Und ja, da gehe ich ab und zu hin.
Mhm.
Ja, ja. Berlin war ich früher mal am Neulendorfplatz.
Mhm.
Kennt ihr diesen
ja,
Wochenmarkt?
Ja, kenne ich.
Ja, da war ich ab und zu. Und ja.
Mhm. Ich habe im Oktober im Kollwitz-Kiez gewohnt und der Kollwitz-Markt, der ist auch ziemlich nice. Ist da gibt es auch so einen Tofu-Stand und so.
Stimmt.
Und das ist echt geil.
Stimmt.
Und ansonsten halt... Früher immer auf dem Mainzer Wochenmarkt.
Der Mainzer
ist auch richtig gut.
Ja.
Und jetzt in Buch, so einen Wochenmarkt haben wir da, glaube ich, nicht. Da gibt es so in der Fußgängerpassage so einen Stand.
Hm.
Aber wir haben bei uns die Marktschwärmer. Das ist auch total geil. Da kannst du das bestellen und holst dann donnerstags immer ab deine Bestellung. Und das kommt auch alles aus der Region.
Ah.
Das ist auch mega fresh.
Ja.
Und die haben richtig geile Pilzangebote und halt auch...
Also holen die, bringen die die das oder holst du ab?
Da gibt es eine Abholstation quasi.
Ach so, okay.
Die praktischerweise direkt gegenüber ist von dem Haus, in dem ich wohne.
Ja, Bombe.
Ja, total geil.
Jetzt in Buchstach?
Ja.
Ach geil.
Da gibt es aber auch hier in Berlin Marktschwärmer, also Abholstationen, wo man dann einmal die Woche hin kann. Ich weiß nicht, es sind unterschiedliche Tage.
Hm.
Aber das ist immer ziemlich geil. Also
cool,
auch super frisch. Auch so ein Salatkopf ist einfach immer was anderes auch als aus dem Supermarkt.
Ja, total.
Und
total.
Gehst du auch auf den Fischmarkt? Oder warst du auf dem Fischmarkt?
Ja, also man sagt ja, in Hamburg ist gleich am Wasser und dadurch hast du halt auch frische Fische und da ist Fischmarkt und
ja.
Also überall gibt es Fischmärkte halt, ne? So in großen Städten halt. In Berlin gibt es ja halt auch Fischmarkt und so weiter. Und ich gehe tatsächlich sehr, sehr gerne auf den Fischmarkt. Da gibt es einen Fischhändler, darf ich glaube ich sagen, der heißt Karl Niehusen, Huma Pedersen. Und der hat immer so geile Fische. Von der ersten Hand halt sozusagen. Ne? So. Und der hat auch nicht so einen Laden in dem Sinne. Also so eine Theke, wo du dann deine Fische hast und so weiter, wo du hingehen kannst, ich möchte die und die Fische haben. Sondern der liefert eigentlich Restaurants halt. Ne? Mhm. Und ich habe dann ihn gefragt, kann ich bei dir auch so kaufen? Ne? Der meinte, ja, Song, kein Problem, komm einfach vorbei. Und der hat so eine kleine Halle mit Tiefkühl- und Kühllager und so weiter, kistenweise halt Sachen halt. Ne? So, ja. Der kriegt, glaube ich, alle zwei Tage frisch aus Galizien frische Fische, auch besondere Fische. Mhm. Der bekommt aus Australien frischen Hamachi, aus Neuseeland, ja, wirklich ja. tolle ja, Sachen. Ja, der ist, glaube ich, der Einzige, der Färöer Lachs halt in Hamburg hat. Ja. Und ich liebe Fisch halt, ja. So, ja. Also so, das ist so meine Welt. Und mhm. ja, da gehe ich ab und zu hin halt und kaufe zu Hause halt ein halt. Ne? Mhm. So, dann darf ich dann halt auch reingehen und ich habe auch mal ganzen Lachs halt für zu Hause gekauft und sowas halt. Ne? Ja. Ja, da gehe ich eigentlich relativ oft hin, um frischen Fisch zu kaufen halt.
Geil. Aber ja. wie machst du das? Du wohnst in Hamburg, aber du arbeitest hier in Berlin bei Sticks & Sushi.
Ja.
Und wieder. Du hast seit 2006, genau wieder, 2016 hast du bei Sticks & Sushi angefangen.
Nee, 2016.
Ja, genau, 2016.
Ja. genau. 2016 habe ich Sticks & Sushi angefangen.
Was hat dich nach Hamburg verschlagen?
Hamburg hat mich verschlagen, also ich habe ja Sticks & Sushi angefangen, 2016, ich glaube 3 Jahre, genau. Und dann habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen, ein Jobangebot nach Hamburg zu in einem sehr, sehr renommierten, für einen sehr, sehr renommierten Haus zu arbeiten. Nämlich das 4 Jahreszeiten, Fairmont Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg, für das Nikkei-Nine Restaurant. Mhm. Und ich hatte dieses Restaurant immer so im Fokus. Die haben ja auch vor kurzem, also vor 5 Jahren haben die aufgemacht. Und ich war mit meiner Frau damals halt dort essen, als Gast. Weil sie halt Geburtstag hatte, haben wir dort halt ihren Geburtstag gefeiert. Und ich fand das Konzept richtig hammercool. Das Restaurant war für mich so, wow, das ist Nonplusultra, hier würde ich mal gerne arbeiten. Ja? Aber ich kannte ja auch den Küchenchef dort, den Ben. Und irgendwann hat dann der Ben, der kam aus Amerika damals, wurde er dann sozusagen aus Amerika geholt. Um den Laden aufzumachen. Der hat vorher irgendwie in Nobu gearbeitet und so. Und der kam mit seiner Familie her, hat den Laden aufgemacht und ich glaube 2-3 Jahre später wollte er halt wieder zurück, so wie das halt ist. Ne? Und hat mich dann halt gefragt, ey, hättest du Lust auf dieser Stelle? Ich meine, ja, ich meine, anhören kann man es, ja. Und ich hatte das ja sowieso so ein bisschen im Fokus, aber nie irgendwie daran gedacht, ey, soll ich mich mal da bewerben oder sowas, ne? Ja, und eines Tages hat dann hat er mich gefragt und hat mich dann sozusagen connected und der Herr Peters, Ingo C. Peters, der GM vom Fairmont Hotel 4 Jahreszeiten, mhm. kam dann nach Berlin mit dem F&B-Direktor und dem Restaurantmanager und hat mich dann im 16 getroffen und ja, und dann kam das Gespräch so zustande halt, ne? Hätten Sie nicht Lust, nach Hamburg zu kommen und offizielles Angebot gemacht sozusagen, mich dann eingeladen mit meiner Frau für 3 Tage in Hamburg und sozusagen alles ausgefahren, ne? Suite, hier essen gehen und da am Alster direkt und danach, was soll ich sagen, ich kann jetzt nicht mehr Nein sagen halt, ne? Und das ausschlaggebende Punkt war im Endeffekt, Herr Lee, Sie können hier kulinarisch, auf Deutsch gesagt, richtig ausrasten. Ja, also die besten Produkte, egal was Sie wollen, wenn Sie es schaffen, die besten Produkte ranzubekommen, ja, dann können Sie die auch benutzen. Und also komplett wirklich freie Hand, was Kreativität angeht und so weiter. Natürlich muss es im Rahmen bleiben, ich kann da jetzt nicht anfangen, Pizza zu backen oder so. Oder Wiener Schnitzel zu klopfen. Aber Nikkei-Nine war ja, ist ja halt, Nikkei-Cuisine ist ja japanisch-peruanisch. Mhm. Ne? Und so wie halt, was Nobu halt macht, ja, oder andere Restaurants wie
Ryu.
Genau, also Japanisch ist ja sehr, sehr puristisch halt auch, sehr komplex, aber simpel, puristisch. Peruanisch ist halt mehr Bums dahinter. Also viel Säure, viel Schärfe, all das. Und ich fand das, die Kombination natürlich auch sehr, sehr interessant halt. Ne?
Wo kommt das her denn, Niki? Wer hat es erfunden? Die Schweizer?
Die Schweizer. Das waren die Schweizer. Es waren tatsächlich viele, viele Japaner, die ausgewandert sind nach Peru, um dort zu arbeiten, als einfach Gastarbeiter.
Aus einem bestimmten Grund oder war das einfach
Zufall? Ja, ich glaube, da gab es tatsächlich also viele Fischer und sowas. Fishermen am Hafen, da haben die viel gearbeitet. Und so ist es, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war. Ich glaube, das muss 100 Jahre her sein. Kamen diese beiden Kulturen irgendwie zusammen. Und die Peruaner haben natürlich, oder die Japaner haben natürlich versucht, japanisch zu kochen dort, weil alles kommt eigentlich aus Peru. Weiß nicht, 3000 verschiedene Kartoffelsorten, habe ich mir mal sagen lassen, ja.
Krass.
Wirst du in deinem Leben nicht alle Sorten ausprobieren können, glaube ich. Und auch frische Fische, die kochen ja in Anden, also da, wo die Bergen sind, kochen die ja anders als am Meer. Also peruanisch ist ja auch sehr, sehr seit, ich sag mal, in den letzten 5 bis 10 Jahren auch sehr, sehr populär geworden. Halt, wie die dort kochen, wie die mit den ganzen Ingredients, also Produkte dann halt umgehen. Unterschiedliche Art und Weise, wie die kochen halt, ja. Und Ceviche ist bekannt geworden, ne? All sowas. Und es gibt tatsächlich sowas wie Cevicheria, wo die halt peruanisch Ceviche kochen. Und die Japaner ist ja auch rohes Fleisch und so, ne? Und die Japaner haben, glaube ich, dann so versucht halt japanisch zu kochen mit peruanischen Einflüssen und Produkte. Und Peruaner haben angefangen, japanischen mit ihren Produkten natürlich halt auch japanische Prozesse einzubauen. Und so, glaube ich, gibt es zwei Arten oder zwei Richtungen, peruanisch-japanisch oder japanisch-peruanisch. Also japanisch vielleicht 80%, peruanisch 20%. Also mehr japanisch und dann ein bisschen peruanisch. Oder peruanisch, aber mit etwas japanischen Einflüssen.
Ja.
Es gibt solches und solches, glaube ich. Ne? Es gibt nie irgendwie... und wo ich im Restaurant dann halt angefangen hatte, wir haben tatsächlich mehr japanisch gekocht als peruanisch. Sushi war zum Beispiel sehr, sehr japanisch, sehr, sehr traditionell, würde ich mal sagen. Nicht so viele Soßen oben, nicht so viele Toppings, halt so wie eigentlich Nikkei Sushi halt im Endeffekt. Also Kalifornien Sushi ist ja, kommt ja eigentlich so mehr aus Nikkei-Richtung. Ne? Also
was das Nobu echtes Sushi.
Ja. Ja, genau. Also nicht traditionell, würde ich mal sagen. Halt, ne? Mit vielen Toppings oben drauf und sowas. Ne?
Und California Rolls.
California Rolls. Kommt ja auch aus Kalifornien. Ja,
macht Sinn.
Inside Out und sowas. Ja, und auch verschiedene Ingredients, was dann halt benutzt wurde. Halt, ne? Ja. Und das war für mich sehr, sehr interessant. Und wollte das unbedingt halt machen. Und hab dann gegrübelt und ich bespreche sowas natürlich mal mit meiner Frau. Also ich unterschreibe nicht den Vertrag, sage, Schatz, wir fahren jetzt nach Hamburg. Ja, und hab sie gefragt, was meinst du? Und sie meinte, ja, willst du das kochen? Ich sag, ja, glaub, ja. Ja, gut, dann lass uns nach Hamburg. Und so haben wir uns dann halt entschieden, nach Hamburg zu ziehen und und dort das Ding da zu rocken halt. Ne?
Mhm.
Ja. Und das war super erfolgreich. Also ich habe viele, viele Leute kennengelernt, natürlich auch viel gelernt, Erfahrung gesammelt und viele Sachen ausprobiert. Und war eine super schöne Zeit. Und jetzt bin ich halt seit einem Monat wieder zurück für Sticks and Sushi.
Mhm.
Und
Und wohnst du jetzt wieder hier oder pendelst du jetzt?
Ich pendel jetzt hin und her.
Krass, jeden Tag?
Nee. Nicht jeden Tag. Jetzt momentan haben wir wirklich sehr, sehr viel zu tun. Neue Projekte. Wir haben jetzt Pop-Up oben auf der 8. Etage im Soho-Haus seit einer Woche.
Oh, nice. Das habe ich. Jens war da letztens bei euch, habe ich gesehen.
Ah. Ich habe ihn nicht gesehen. Also ich bin auch nicht permanent.
Aber undercover.
Undercover, ja. Und ach, cool. Und wir machen jetzt ein drittes Restaurant auf in der Torstraße. und ja, viele, viele Projekte. Deswegen bin ich halt mehr in Berlin als in Hamburg jetzt momentan. Ja, meine Frau hat letztens, vorgestern hat sie mir gesagt, weißt du, wie viele Tage du in Berlin jetzt in einem Monat geschlafen hast? Sie sagt, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. 17 Tage! Ja. Wirklich?
Krass, die Hälfte vom Monat.
Ja, ja. Ja, aber...
Aber du hast ja auch, also das Konzept Sticks and Sushi kommt ja ursprünglich aus Kopenhagen.
Genau.
Und dann hat es in London, warst du ja auch bei der Eröffnung beteiligt, ne?
Ja, also ich habe tatsächlich mit eröffnet in Cambridge vor 2016. Mhm. Ne? Bin ich ja zu Sticks und dann haben die mich direkt nach London geschickt. Und ich war natürlich gewollt, halt das ganze System halt erstmal natürlich auch kennenzulernen, weil wir vorhatten, dann halt in Berlin aufzumachen. Also rüber nach London, Cambridge dann halt mit aufgemacht, den Laden, und dann in jedem Sticks & Sushi Restaurant in London halt, ne, gewesen. Und dann in Kopenhagen halt auch in allen Restaurants mal gewesen, um zu schauen, wie das System halt auch funktioniert, logistisch halt auch. Mhm. Und ja, und dann nach Berlin gekommen und Berlin erstens Sticks & Sushi Restaurant aufgemacht.
Ja.
Ja.
Und war das ein Unterschied hier oder in Kopenhagen oder London, von wie die Leute das angenommen haben oder wie das funktioniert hat, das Konzept?
Wir haben versucht natürlich, soweit es geht, das 1:1 umzusetzen, weil wir haben eine zentrale Küche, wo wir zum Beispiel halt auch, also es, wir kaufen die halt nicht ein, sondern wir produzieren das halt selber, wie Soßen zum Beispiel.
Also eine Ghost Kitchen.
Ghost Kitchen, genau, wo wir von denen halt sozusagen beliefert werden. Ich glaube, wir haben über 20 Soßen oder sowas.
Ja. Krass.
Ja, und wenn jedes Restaurant, natürlich, du kennst das, wenn du drückst Rezepte in die Hand, ne? Mhm. 10 Personen und am Ende hast du überall unterschiedliche
20 Geschmäcker.
Ja, ja, so ein bisschen, weißt du? Ja, und genau, das funktioniert sehr, sehr gut. Und da haben wir versucht, halt natürlich das Ganze 1:1 halt hierher zu transferieren. Ja.
Das heißt, in Berlin macht jetzt das zweite Sticks & Sushi auf und vielleicht kommt ja auch beide.
Der zweite ist schon offen.
Dritte. Hamburgs dritte.
Ja,
ah, ja.
Der zweite ist in der Kantstraße, direkt neben Paris-Bar.
Stimmt, da bin ich letztens vorbeigelaufen.
Ja, genau. Ist etwas kleiner als Potsdamer Straße mit 75 Sitzplätzen. Genau. Und jetzt sind wir gerade dabei, also die bauen jetzt gerade fleißig, reißen Treppen raus und Boden und alles, also richtig Rohbau in der Torstraße.
Hm. Und im Soho-Haus auch noch das Pop.
Genau, im Soho-Haus haben wir jetzt halt gestartet seit einer Woche.
Ja, mega.
Ja, ja.
Aber vielleicht gibt es ja auch bald Sticks & Sushi in Hamburg, dann musst du nicht von deiner Frau dir vorrechnen lassen, wie viele Nächte du hast.
Ja, also meine Frau hat tatsächlich auch Gastro gemacht, sie ist Barista. Und dadurch sie weiß, wie ich arbeite.
Sie kennt das Game.
Sie kennt das Game, ja, das Spielchen sozusagen. Ne?
Kann man die Soßen bei euch auch kaufen oder ist es nur zur Verwendung im Restaurant?
Ja, ihr könnt die Soßen kaufen. Also okay. In der Potsdam, ich weiß nicht, in Kantstraße glaube ich auch, ja. Wir haben so dieses Merchandise-Produkte und in kleinen Päckchen sozusagen. Und die meisten Soßen kannst du kaufen, auch die Sojasauce, die wir selber zusammen mischen, das alles kann man kaufen.
Vielleicht ist ja auch so ein kleines Sojasüßchen im Gastgeschenk enthalten.
Das könnte theoretisch sein. Ne?
Das könnte theoretisch sein.
Vielleicht.
Vielleicht ja, vielleicht
sehr
mal
gut.
Mal vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, ich habe eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Oh,
sehr schöne eingepackt hier.
Ja. So, das ist so unser Style, sag ich mal, in Japan oder in Asien. Kennt ihr das von damals, wo die halt noch nicht diese Pakete oder dieses Päckchen Takeaway-Boxen es noch gab? Ne? Gab es so Tücher, die man immer wieder verwenden konnte. Oh, ja?
Nice.
Und so sind die halt damit rumgelaufen halt. Ne?
Ja.
Und
Perfekt für den Sommer. Ein
Perfekt
Fächer.
Für den Sommer.
So, damit haben wir Sticks hier
in Sushi-Fächer.
Ja,
in der Suite 102 weniger Probleme, aber draußen ja. In der U-Bahn.
Geil. Wir versuchen ja natürlich immer so, so weit es geht, auch nachhaltig zu sein. Und ich sehe so viele Menschen jetzt mittlerweile, wenn es im Sommer ist, wenn es draußen heiß ist, mit diesen batteriebetriebenen Ventilatoren. Kennt ihr das?
Ja.
Das ist überall in der U-Bahn und so, ne? Und also manuell geht's halt auch. Ne?
Ja, voll. Dass du ein Äffchen isst, Melone.
Ja, für Sommer. Ja,
und wir haben hier also einen Fächer.
Ja.
Zwei nice International T-Shirts mit national durchgestrichen. Und.
Das ist fürs Wasser bestimmt, oder?
Kohle, woher weißt du das?
Ich dachte, das wäre Kohle für einen Grill.
Ja, kannst du auch verwenden.
Das reinigt das Wasser.
Aber ist Kohle, oder?
Ist Kohle.
Aktivkohle-mäßig.
Aktivkohle, ja.
Krass, und was machen wir damit? Wie reinige ich damit Wasser? Ich denke, das Wasser wird doch dreckig, wenn ich das reinmache.
Also Aktivkohle soll ja entgiftend wirken. Es gibt ja auch sowas wie so eine Kohle-Tabletten für Entgiftung.
Oder es gibt auch Aktivkohle-Zahnpasta mittlerweile.
Und wir machen tatsächlich halt, wir haben so, also wir verkaufen in den Restaurants keine Wasserflaschen, in dem Sinne, also wir kaufen nicht Wasser ein und verkaufen die, sondern wir nehmen Leitungswasser, was gefiltert ist. Also wir haben eine Filteranlage nochmal, wo man halt Sprudelwasser und so wie Britta halt, ne? So Sprudelwasser und stilles Wasser halt für die Gäste. Und wir chargen sozusagen auch nur einmalig 2 Euro. Und dann ist es halt Refill.
Ja, krass.
Genau, also pro Person halt 2 Euro für Wasser.
Das ist mega.
Ja, und dann ist halt das Wasser halt Refill. Und da machen wir halt immer diese Kohlestäbchen halt rein, um das Wasser nochmal zu
aktivieren.
Ja, nochmal zu entgiften, wenn da Schadstoffe drin sein sollten. Also es ist ja auch gefiltert, aber ja, also geschmacklich merkt man da eigentlich nichts. Ja.
Aber was mache ich jetzt da damit?
Das packst du, also du nimmst ein Stäbchen davon und packst einfach in eine Flasche rein. Lässt einfach stehen.
Ach, krass.
Und das war's.
Ist ja geil.
Und das kannst du auch mehrmals verwenden. Ist ja halt nur Wasser. Also Orangensaft oder Tee oder so.
Nee, mit Soju funktioniert nicht. Okay, ja, voll nice, vielen Dank.
Ja.
Aber wann muss ich den auswechseln?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dafür hast du 3 Stück, glaube ich, drin. Ja, das muss ich nochmal googeln, man verwenden
Danke
kann.
Danke dir, richtig.
Ja, vielen Dank. Ja, was hat es denn mit dem T-Shirt hier auf sich?
Die T-Shirts, das ist auch das, was ich anhabe.
Ja,
ja.
Mega.
Ich fand wir haben ja sehr viel, also T-Shirts mit sehr viele unterschiedliche Sprüche drauf, sowohl Deutsch als auch Dänisch und Englisch. Und Sticks and Sushi ist sehr, sehr international. Wir haben, glaube ich, 45 Nationalitäten, die für Sticks and Sushi arbeiten.
Sehr cool.
Haben wir mal gezählt. Und ich finde das super, wir sind zwar ein Sushi, also ein japanisches Restaurant, und man würde denken, Sushi können nur Asiaten oder die vielleicht so aussehen wie ich oder so, aber es ist ja nicht so. Ich kann ja auch Schnitzel kochen.
Ja.
Ja. Und ich finde es cool, wenn internationale Menschen oder unterschiedliche Herkunft und Kulturen Interesse daran haben, halt Sushi zu lernen oder generell halt auch Japanisch zu kochen oder andere nationale Gerichte zu kochen, finde ich, das bringt halt, wie gesagt, was wir vorhin gesprochen haben, so vieles halt zusammen halt, ne? Und ich fand diesen Spruch hier, das ist, glaube ich, das neueste Spruch, was wir haben, diesen T-Shirt, national mit rot durchgestrichen und darunter international. Das spiegelt halt irgendwo unser Unternehmen halt auch wieder. Und ja, die tragen wir halt auch, also die Service-Mitarbeiter, die tragen das und ja, die Gäste finden das super. Mhm. Halt, ja. Wir haben auch so Sprüche wie I will make you come back, zum Beispiel. Oder ja, viele, viele Sprüche. Wir haben sogar ein T-Shirt, da steht drauf, I'm not the best yet. Also ich bin noch nicht so ganz fit. Also für Service-Mitarbeiter, die vielleicht so neu cool angefangen haben.
Ja, das ist cool.
Weißt du, und dass die Gäste, das macht einen, glaube ich, auch sehr sympathisch, mhm, zu sagen, ey, tut mir leid, wenn ich vielleicht einen Fehler mache. Ja, ich habe neu angefangen. Und das finden die Gäste halt viel sympathischer, als wenn man Fehler macht. Und ja, und sowas haben wir zum Beispiel. Und ja, ich finde das halt, das ziemlich lustig halt, ja, so diese Sprüche. Und deswegen habe ich euch.
Sehr vielen cool Dank.
Ja. Danke dir.
Ihr müsst die nicht unbedingt tragen. Aber.
eBay. Ja, aber wenn ihr noch wissen wollt, was sonst auf den Shirts bei Sticks and Sushi draufsteht, dann müsst ihr einfach mal vorbeigehen.
Ja, geht mal vorbei.
Und euch ein bisschen Sushi reingönnen und dann könnt ihr auch sehen, was noch auf den Shirts draufsteht.
Genau.
Ja, wir danken dir auf jeden Fall sehr für diese sympathische Folge heute. Wir haben sehr viel gelernt und ich habe auf jeden Fall jetzt Hunger.
Ja, ich will jetzt auch.
Immer ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
Immer ein gutes
Definitiv.
Zeichen.
Definitiv. Wir gehen voll jetzt eine Runde Sushi essen.
Auf jeden Fall.
Ja, komm geil vorbei.
Machen wir. Vielen Dank, dass du da warst, Song Lee.
Danke für das Gespräch, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sehr cool.
Wir sehen uns in der Zukunft. Ich wähle mich jetzt hier mal.
Alles klar. Vielen, vielen Dank.